NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages am 1. Mai. Wir berichten heute unter anderem über folgende Themen. Terrorakt vereitelt, wie die Behörden das Islamistenpaar stoppen konnte. Radrennen wegen der Terrorgefahr abgesagt, hunderte Sportler fahren trotzdem durch Frankfurts Straßen. Mai feiern im Zeichen heißer Tarifkonflikte. DGB fordert mehr Wertschätzung für Arbeitsleistungen. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem die Lage in Nepal 6 Tage nach dem Erdbeben, das TV-Duell im britischen Wahlkampf, die Eröffnung der Weltausstellung Expo in Mailand und das Neueste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Sie sollen der islamistischen Szene nahestehen und vieles spricht dafür, dass das Ehepaar, das die Polizei gestern im hessischen Oberursel festgenommen hat, einen Terroranschlag plante. Ziel könnte der Radrennklassiker in Frankfurt gewesen sein, der heute stattfinden sollte und aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde. Doch viele der Teilnehmer ließen sich davon nicht beirren, wie Aydoğan Makasci zu berichten weiß.
Um kurz nach 9 Uhr fiel in Eschborn der Startschuss. Rund 1000 Radsportamateure hatten sich auf den Weg gemacht, um aktiv ein Zeichen zu setzen. Wir lassen uns nicht den Spaß vermiesen, der Sport ist stärker als der Terror. So ihre unmissverständliche Ansage.
Die Frage ist jetzt, wie man damit umgeht. Ich finde, dass man hier jetzt eine lockere Runde fahren kann. Das ist völlig okay, um einfach zu zeigen, dass man dem Ganzen da nicht nachgibt.
Weil wir Radfahrer uns den Tag davon nicht verderben lassen. Weil wir uns einfach trotzdem einen schönen Tag daraus machen werden.
Es wurde eine Fahrt ohne Zwischenfälle. Knappe 60 Kilometer, Eschborn, Oberursel, Frankfurt. Nach rund 3 Stunden waren alle im Ziel an der Alten Oper. Dort um die Ecke hatte der Veranstalter des Profirennens Bernd Moos Achenbach am Morgen noch die Absage des Traditionsklassikers verteidigt.
Ich glaube, für die Sicherheit aller Menschen, die unterwegs waren, war es von entscheidend, dass wir das Ganze abgesagt haben. Ich denke aber auch, dass wir uns nicht terrorisieren lassen müssen. Sonst kommt morgen einer und sagt, wir machen die Veranstaltung, sagen wir mal ab und die nächste sagen wir mal auch ab. Das kann es nicht sein.
Unterstützung in seiner Einschätzung bekam Moos Achenbach vom Hessischen Landeskriminalamt. Eine Sportveranstaltung wie das Radrennen bietet laut Chefin Sabine Thurau eine besondere Fläche für einen möglichen Anschlag. Dazu käme noch der Faktor Ort.
In dem besonders betroffenen Rhein-Main-Gebiet ist seit langem auch offiziell, dass es keine Frage mehr ist, ob, sondern wann. Und wir sind in einem ersten Schritt sehr dankbar, dass wir dieses Material, diese Bombe und auch diese Materialien, die zu einem schweren Anschlag hätten führen können, schon einmal sichergestellt haben in einem ersten Schritt.
Jetzt muss der zweite Schritt folgen. Ein Ehepaar mit türkischen Wurzeln aus Oberursel ist seit gestern in Haft. Die Ermittler fahnden nun nach den Hintergründen. Hinweise auf Mittäter gibt es bisher nicht. Auch eine Suchaktion am Rand der Strecke des Radrennens nach Bomben oder ähnlichen Bedrohungen blieb ohne Fund. Dennoch, es war für viele ein seltsamer Tag in Frankfurt und Umgebung. Ein Tag, den einige mit einem mulmigen Gefühl im Bauch verbrachten. Doch es gab auch die anderen, die den Ereignissen von gestern mit Trotz begegneten. Und mit einer Portion Kampfgeist. So wie Tagesschausprecher Thorsten Schröder, der bei den Amateuren mitgefahren war.
Ich habe kein mulmiges Gefühl, ich bin da eher enttäuscht und eher wütend. Und denke jetzt nicht daran, dass da hinter einem Baum oder irgendwo eine Bombe sein könnte oder jemand steht, der uns attackieren könnte. Also eher die Wut und das gute Gefühl, dass hier ein paar hundert Leute gemeinsam radeln und ein Zeichen setzen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Das ist eine tolle Demo, finde ich.
Die Radsportler sind durch die Terrorwarnung zusammengerückt. Rennorganisator Moos Achenbach hat schon angekündigt, dass es das Rennen um den Finanzplatz nächstes Jahr wieder geben wird. Auch das zeigt, die Menschen im Rhein-Main-Gebiet lassen sich von der Terrorbedrohung nicht einschüchtern.
Soweit der Bericht von Aydoğan Makasci. In Berliner Sicherheitskreisen wird der Antiterror-Einsatz der hessischen Polizei ausgesprochen positiv bewertet. Vor allem, wenn man ihn mit den nicht immer pannenfreien Vorgehen der Behörden in Bremen, Braunschweig und Dresden in den vergangenen Monaten vergleicht. Dazu Näheres aus Berlin von Michael Götschenberg.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte die hessischen Behörden bereits am Donnerstagnachmittag gelobt. Ein Beleg für die effektive Arbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sei der Einsatz, verbreitete de Maizière per Pressemitteilung. Polizeieinsätze sind Ländersache, auch in der Terrorismusbekämpfung. Seit den Terroranschlägen von Paris herrscht in den Ländern erhebliche Nervosität angesichts einer auch in Deutschland nicht zu leugnenden Bedrohung durch radikalisierte Islamisten. Dies führte in den vergangenen Monaten mehrfach zu Entscheidungen, die bei den Sicherheitsbehörden des Bundes intern nicht gerade vorteilhaft bewertet wurden. Anders in diesem Fall. Der Fall in Oberursel habe eine völlig andere Qualität gehabt als andere Bedrohungsszenarien in den vergangenen Monaten. So waren in Oberursel eine funktionstüchtige Rohrbombe und Bauteile eines Sturmgewehrs G3 sowie 100 Schuss Munition gefunden worden. Hinzu kam, dass der festgenommene Hauptverdächtige große Mengen Wasserstoffperoxid gekauft hatte, das für den Bau einer Bombe verwendet werden kann. Aus Sicherheitsgründen hatten die hessischen Behörden auch das Radrennen am darauffolgenden Tag abgesagt.
Wir haben einen Täter gehabt, der sich im Umfeld des Radrennens an der Rennstrecke orientiert hat und dort unterwegs war. Wir haben diese Rohrbombe, die funktionsfähig war. Und wir sind noch dabei zu ermitteln, ob es Mittäter gab. Und insofern hat das Landeskriminalamt in Abwägung der Sicherheitsinteressen dann so entschieden.
Begründete Hessens Innenminister Beuth die Entscheidung gegen das Radrennen. Dennoch wird den hessischen Behörden überwiegend ein besonnenes Vorgehen attestiert. Besonders zufrieden ist man bei den Sicherheitsbehörden des Bundes mit der Vorbereitung des hessischen Antiterroreinsatzes. So hatten die hessischen Behörden den Einsatz im Vorfeld im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin-Treptow, kurz GTAZ, besprochen und auf mögliche Auswirkungen auf andere Bundesländer hin analysiert. Der Befund war negativ. Übereinstimmend war man zu der Einschätzung gekommen, dass es sich um einen regionalen hessischen Fall handle, ohne Verbindungen in andere Bundesländer. Bundesinnenminister de Maizière betonte dementsprechend auch die erneut gute Zusammenarbeit von Bund und Ländern im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Von erneut kann allerdings keine Rede sein. So gut die Kommunikation in diesem Fall im Vorfeld gelaufen ist, so schlecht war sie in anderen Fällen in den zurückliegenden Monaten. Vor allem die Entscheidung der niedersächsischen Behörden, den Karnevalsumzug in Braunschweig wegen einer angeblichen Terrorwarnung abzusagen, war bei den Sicherheitsbehörden des Bundes und anderer Länder intern als einsame Entscheidung massiv kritisiert worden. Auch der Antiterroreinsatz in Bremen Ende März war im Vorfeld nicht im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum besprochen worden. Pikant dabei, vor allem deshalb nicht, weil die Entscheidung in Bremen am Freitagnachmittag fiel und im GTAZ niemand mehr war, um den Fall zu besprechen.
Informationen von Michael Götschenberg. Seit weit über 100 Jahren wird der 1. Mai von den Gewerkschaften als Tag der Arbeit begangen, mit Demonstrationen, Kundgebungen, aber auch mit Straßenfesten. In der jüngeren Vergangenheit wurden die Veranstaltungen mehr und mehr zu Ritualen, deren Inhalte nur noch am Rande wahrgenommen wurden. In diesem Jahr aber hört die Öffentlichkeit wieder genauer hin. Heiße Tarifkämpfe, der Streit um den Mindestlohn und die Debatte um die Spartengewerkschaften schaffen neue Aufmerksamkeit. Auf der zentralen Kundgebung des DGB in Berlin standen jedoch ganz andere Themen im Mittelpunkt. Von dort berichtet André Tonn.
Die Stimmung vor dem Brandenburger Tor ist entspannt. Neben Gewerkschaftern, die seit vielen Jahren zur Mai-Kundgebung kommen, sind erkennbar mehr junge Familien unterwegs als früher. Die aktuell gute Konjunktur sei kein Anlass, zu Hause zu bleiben, höre ich. Denn trotz des erfreulich starken Wirtschaftswachstums in Deutschland sind fast 3 Millionen Menschen ohne Job, kritisiert DGB-Vorsitzender Rainer Hoffmann. Unannehmbar sei für ihn auch die hohe Zahl von Arbeitnehmern, die über ein geringes Einkommen verfügen.
Deutschland erlebt gerade eine außerordentlich gute wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben einen robusten Arbeitsmarkt, aber zur Realität gehört auch, dass immer noch mehr als 20% der arbeitenden Menschen im Niedriglohnsektor gefangen sind. Das passt nicht mit einer sozialen Marktwirtschaft zusammen.
Hoffmann appelliert an Unternehmer, Tarifverträgen zuzustimmen, die für Arbeitnehmer ausreichenden Schutz und Sicherheit bieten. Doch solche Vereinbarungen können nur erzielt werden, wenn Unternehmen in Arbeitgeberverbänden sind. Deren Zahl aber sinke, stellt Rainer Hoffmann fest.
Wir haben nur noch 30% der Betriebe, die in Deutschland in einem Arbeitgeberverband organisiert sind. Davon betroffen sind 60% der Erwerbstätigen. Ist mir natürlich zu wenig, sondern ich sage, den Unternehmen, die sich erst gar keinem Arbeitgeberverband anschließen, hören sie damit auf, täglich Tarifflucht zu begehen.
Als einen Erfolg verbucht der DGB-Vorsitzende die Einigung über Lohnuntergrenze und Renten. Doch das sei nicht ausreichend, urteilt der Gewerkschafter. Jetzt wolle der Gewerkschaftsbund stärker als bisher unsichere Beschäftigungsverhältnisse bekämpfen. Auch dabei hofft der DGB-Chef auf Unterstützung der Politik.
Na, wir haben ja ein paar Antworten, die sind mit dem Mindestlohn gegeben. Wir haben die Rente mit 63 und die Bundesarbeitsministerin hat uns zugesichert und ist verlässlich, dass wir bei der Werkvertragsarbeit, dass wir bei der Leiharbeit noch in diesem Jahr zu vernünftigen Regelungen kommen werden.
Nationale Lösungen allein reichten aber auch hier nicht, denn Globalisierung geht weiter. Gewerkschaften beobachten, dass Unternehmen Dienstleistungsbereiche weltweit ausgliedern, um so umfangreich Lohnkosten zu sparen. Das mache der DGB nicht mit, so Rainer Hoffmann. Er fordert menschenwürdige Arbeitsverhältnisse. Und das bedeutet ebenfalls berufliche Perspektiven für Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen.
Das ist eine Aufgabe, die dieser Gesellschaft insgesamt zu Passe kommt. Hier brauchen wir offensiv gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Europafeindlichkeit, gegen Rassismus. Willkommenskultur heißt, Menschen hier auch zu integrieren.
Rainer Hoffmann will eine Debatte über die Arbeit im 21. Jahrhundert anstoßen. Der Wert der Arbeit sei nicht eine betriebswirtschaftliche Kennziffer, so DGB-Vorsitzender Rainer Hoffmann. Arbeit stehe für Identität mit dem Beruf, stehe für Zusammenhalt in der Gesellschaft. Dazu gehöre eine auskömmliche Bezahlung, damit Menschen länger qualifiziert, gesund und zufrieden arbeiten können.
André Tonn berichtete. Mit der Lage der Gewerkschaften in Deutschland befasst sich auch der heutige Kommentar im Echo des Tages von Ann-Kathrin Johansmann.
GDL-Chef Klaus Wieselski mag es in der Werbung der Autovermietung Six zum Mitarbeiter des Monats gebracht haben. Bei der Wahl zum beliebtesten Deutschen würde er es nicht unter die ersten 100 schaffen. So viel ist sicher. Aber ist es nicht gerade der Job eines Gewerkschafters, sich unbeliebt zu machen, den Kopf hinzuhalten für uns da unten gegen die Bonzen da oben? Wenn man auf die Streiks bei Lokführern und Piloten guckt, lautet die Antwort bestenfalls Jein. Ja, Wieselski hält seinen Kopf hin, aber vor allem für sich selbst und den Einfluss seiner Gewerkschaft auf möglichst viele Berufsgruppen bei der Bahn. Die Pilotengewerkschaft Cockpit kämpft dafür, dass Lufthansa-Piloten weiterhin ihre luxuriöse Ruhestandsregelung behalten dürfen. Mit einem Kampf für die Entrechteten hat das nur noch sehr entfernt etwas zu tun. Als Arbeiter auf der ganzen Welt vor 125 Jahren zum ersten Mal am 1. Mai auf die Straße gegangen sind, waren die Dinge noch einfacher. Es ging um einen 8-Stunden-Tag statt der üblichen 12 bis 14 Stunden und um anständige Löhne. Dass solche Dinge inzwischen für die allermeisten Arbeitnehmer gesetzlich geregelt sind, ist auch ein Verdienst der Gewerkschaften und ihres Einflusses auf die Politik. Die Streiks der vergangenen Monate aber haben dem Ansehen von Gewerkschaften in Deutschland geschadet. Nicht nur Spartengewerkschaften wie GDL oder Cockpit, sondern auch große Gewerkschaften wie Verdi beschäftigen sich derzeit gerne mit sich selbst. In der Energiewirtschaft hat Verdi-Chef Frank Zirske vor einiger Zeit ein Schiedsgericht bemüht, um zu klären, ob die IG Bergbau Chemie und Energie in seinem Revier gewildert hat. Im Deutschen Gewerkschaftsbund haben 4 der 8 vertretenen Gewerkschaften eine engere Kooperation beschlossen und die übrigen außen vor gelassen. Was soll das werden? Ein halber deutscher Gewerkschaftsbund, der künftig eine andere Meinung vertritt als der Rest? Die Spaltung kommt nicht von ungefähr. Die 4 Industriegewerkschaften nehmen es Verdi und Co. übel, dass sie eine Unterschriftenaktion gegen das geplante Tarifeinheitsgesetz gestartet haben, ohne sich mit ihnen abzusprechen. Im Erzieherstreit wurden Ende März interne Verdi-Papiere öffentlich, die schon detaillierte Streikpläne für Mai enthielten. Bei all dem hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass es den Gewerkschaften darum geht, Einigungen im Sinne ihrer Mitglieder zu erzielen. Die Tatsache, dass die Gewerkschaften in Deutschland aktuell um sich selbst kreisen wie eine Ballerina auf der Spieluhr, legt den Schluss nahe, dass es den meisten Arbeitnehmern in Deutschland ziemlich gut geht. Hoffentlich sehen das alle Werksverträgler und Leiharbeiter in Deutschland genauso.
Ann-Kathrin Johansmann kommentierte. 6 Tage nach dem Erdbeben in Nepal sind Retter und Helfer aus aller Welt im Himalaya aktiv. Doch sie können ihre Fähigkeiten kaum unter Beweis stellen. Unentdeckte Überlebende dürfte es kaum noch geben. Die entlegeneren Erdbebenorte sind nach wie vor nur schwer zu erreichen und es gibt immer noch nicht genügend Transportmittel. Das bekommen auch die Helfer aus Deutschland zu spüren, die Jürgen Webermann im Katastrophengebiet getroffen hat.
Sie wurden ins Epizentrum gerufen, marschierten von Dorf zu Dorf, wurden aber gar nicht mehr gebraucht. Die deutschen Erdbebenretter der Hilfsorganisation ISA. Die Stadt Gorka mitten im Epizentrum war nicht so stark zerstört wie befürchtet. Das Team versuchte dann in der Umgebung die Lage zu sondieren. Das Ergebnis: Die Helfer haben ihre Suchaktion für beendet erklärt, ohne dass sie ernsthaft begonnen hatte. Ihre Odyssee zeigt, wie schwer sich Nepals Regierung und die Vereinten Nationen als Schnittstelle tun, die Hilfe zu koordinieren. Doch entmutigen lassen wollen sich die deutschen Retter nicht. Thomas Lackmann ist einer von ihnen.
Also ISA Germany wird hier im Distriktkrankenhaus weiterarbeiten. Die Search and Rescue-Arbeiten werden eingestellt. Es ist so, dass es einfach total schwierig ist, in die einzelnen Orte zu kommen, weil teilweise die Orte 25 Flugminuten mit Hubschraubern entfernt sind oder 5 Tagesmärsche. Und aus dem Grund macht eigentlich jetzt Search and Rescue keinen Sinn mehr. Wie gesagt, im medizinischen Bereich werden wir hier mit den Schweizern zusammen das Distrikthospital weiter unterstützen.
Die Schweizer, die Lackmann anspricht, gehören zur Hilfsorganisation SHA. Auch sie sind auf Katastrophenhilfe spezialisiert. Viele Retter konnten in den vergangenen Tagen nur Ziele rund um Kathmandu ansteuern. Zur schlechten Koordination kommt, dass es zu wenig Hubschrauber gibt. Derzeit sind etwa 20 Maschinen im Einsatz. Die meisten davon kommen aus Indien. Sie werden dringend an zu vielen Orten gleichzeitig gebraucht. In Bergdörfern, die völlig zerstört sind, aber auch in Nationalparks, in denen Touristen festsitzen. Allein 1000 Menschen aus der Europäischen Union konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Viele harren vermutlich in den Bergen aus. Ohne Strom können sie ihre Handys nicht aufladen. In vielen Orten sind auch die Mobilfunknetze ausgefallen. Die Vereinten Nationen erklärten, die wenigen Transportmöglichkeiten, die Unerreichbarkeit mancher Orte und schlechte Kommunikation seien weiterhin die größten Herausforderungen in Nepal. Die Angehörigen der ISA wollen das Wochenende noch nutzen, um zumindest dort zu helfen, wo es nur geht. Thomas Lackmann.
Der Rest des Teams wird in den nächsten 2 Tagen so langsam beginnen, die Rückreise anzutreten. Aber ich denke mir, so ab Sonntag, Montag werden wir anfangen, die Rückreise zu organisieren.
Aber der Frust sitzt tief, nicht nur bei den Helfern, vor allem auch bei den Betroffenen, die alles verloren haben. In Kathmandu hat der Ärger über die Probleme bei der Verteilung von Hilfsgütern erneut zu Protesten geführt. Die Polizei muss die Transporte schützen. Laut den Vereinten Nationen sind 3 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen.
Informationen von Jürgen Webermann im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am kommenden Donnerstag wählen die Briten ein neues Unterhaus, vermutlich mit einem knappen Ergebnis. Weder der konservative Premier David Cameron noch sein Labour-Herausforderer Ed Miliband können mit einer absoluten Mehrheit der Mandate rechnen. Und so blickten unsere Nachbarn von der Insel gestern Abend gespannt auf das einzige TV-Duell, das sich die Spitzenkandidaten, unter ihnen auch der liberale Frontmann Nick Clegg, gestern lieferten. Es gab einen Sieger, wie unsere Londoner Korrespondentin Gabi Biesinger zu berichten weiß. Es ist Premier Cameron.
44% der unmittelbar nach der Sendung Befragten sahen den Regierungschef als Sieger der TV-Debatte. 38% meinten, Herausforderer Miliband von der Labour-Opposition habe besser ausgesehen. Jeweils eine halbe Stunde lang hatten Premierminister Cameron, Vizepremierminister Nick Clegg von den Liberaldemokraten und Labour-Chef Ed Miliband sich den Fragen von Wählern gestellt. Und das Publikum war nicht zimperlich.
Anybody with half a brain can see that the NHS isn't sustainable in its present form, just pouring more and more money into it. What are your thoughts on that?
I don't agree with you, sir. I actually think...
Well, you're wrong.
Jeder mit ein bisschen Hirn sieht doch, dass der nationale Gesundheitsdienst NHS ein Fass ohne Boden ist, meint der Wähler. Das sehe ich anders, erwidert Cameron. Dann liegen sie eben falsch, kontert der Wähler. Bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen, wie Umfragen es für den Wahltag vorhersagen, kann es entscheidend sein, so einen Fernsehauftritt zu gewinnen, meint Tim Montgomery von der Times.
In a close election, someone winning a debate like this will matter. And Ed Miliband really failed on that critical question of, did you spend too much money?
Und Miliband versagte komplett bei der Frage, ob Labour in der Vorgängerregierung zu viel Geld ausgegeben hatte. Stattdessen wiederholte der Oppositionsführer, dass er kein Bündnis mit den schottischen Nationalisten von der SNP eingehen werde, die sich für die Abspaltung Schottlands vom Vereinigten Königreich einsetzen. Notfalls werde er dafür sogar auf die Regierungsbildung verzichten, erklärte Miliband dem verdutzten Moderator David Dimbleby.
So you'd rather not have a Labour government?
If the price of having a Labour government was a coalition or a deal with the Scottish National Party, it's not going to happen.
Okay. Im schottischen Glasgow reagierte die Parteichefin der SNP, Nicola Sturgeon, mit Drohgebärden.
I heard Ed Miliband and
das hörte sich an, als ob es Miliband lieber wäre, dass die Konservativen an der Regierung bleiben, als dass er mit der SNP zusammenarbeiten würde. Wenn er das wirklich meint, werden die Schotten der Labour Party niemals verzeihen, dass sie Cameron zurück ins Amt gehievt hat. Vermutlich wird die Labour-Partei in Schottland aber ohnehin die meisten Sitze an die SNP verlieren. George Eaton vom Magazin New Statesman twitterte, jeder der drei Politiker ist ordentlich gegrillt worden. Großartiges Publikum.
Every leader has been put on the torture rack, sharpest audience of the campaign.
Die Meinungen der Studiobesucher waren anschließend gemischt.
Everyone has been so careful, they've been treading carefully.
Die waren viel zu vorsichtig, niemand wollte sich Fehler erlauben. Die Wähler finden sowas langweilig.
It's boring, it's dull.
I felt informed by all of them.
Mir sind viele Sachen klarer geworden, aber wir wählen einen Premierminister und dessen Persönlichkeit müsste sich mehr zeigen. Mir scheint, Regierung und Opposition wollen irgendwie alle das Gleiche.
6 Monate lang sind ihre Pavillons geöffnet. Mit 20 Millionen Besuchern rechnen die Ausrichter. In Mailand ist heute die Weltausstellung Expo eröffnet worden. Was sie zu bieten hat und welche Themen im Mittelpunkt stehen, erläutert Tilman Kleinjung.
Wer will, kann in Mailand auf 1,5 Kilometern die Welt besuchen. So lang ist die Hauptstraße, die einmal längs über das Expo-Gelände führt. So viele Länder wie noch nie sind bei dieser Weltausstellung vertreten, sagt Expo-Chef Giuseppe Sala stolz. "54 Länder haben einen eigenen Pavillon errichtet, das ist Rekord. Und weil wir niemanden ausschließen wollten, haben wir eine neue Form der Beteiligung für all die Länder gefunden, die sich einen eigenen Pavillon nicht leisten können. So kümmern sich asiatische Länder wie Bangladesch, Kambodscha oder Myanmar um das Themenfeld Reis. Die Expo hat dafür ein eigenes Gebäude zur Verfügung gestellt. Kuba, Kamerun und die Elfenbeinküste findet man im Kakao-Pavillon. Ernährung ist das Thema der Expo 2015 und ein Auftrag an die Politik, sagt Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi bei der Eröffnung der Weltausstellung. Wir müssen bei dem Widerspruch beginnen, dass unser Planet auf der einen Seite Nahrung braucht, auf dem 1 Milliarde Menschen Hunger leiden. Auf der anderen Seite leiden 1 Milliarde Menschen an zu viel oder falscher Ernährung. Der Kampf gegen Unter- und Überernährung ist eine der großen Fragen, die die Weltausstellung in den kommenden 6 Monaten beschäftigen wird. Im Vorfeld allerdings oft überdeckt von den Begleitumständen, unter denen diese Expo am Stadtrand von Mailand gewachsen ist. Korruptionsskandale und Pannen bei den Bauarbeiten bestimmten lange die Schlagzeilen. Expo-Chef Giuseppe Sala waren sie heute nur einen Satz wert.
In questo lungo percorso abbiamo operato per rispettare legalità, budget e tempi.
Wir haben uns bemüht, Gesetze, Budget und Fristen zu respektieren, so Sala bei der Eröffnungsfeier. Amrit Ratnashakya war heute nicht nach Feiern zumute. Er ist der Repräsentant des nepalesischen Pavillons, eine kleine Tempelanlage, die allerdings noch nicht fertig ist. Nach dem Erdbeben ruhten die Bauarbeiten. Viele Nepalesen, die hier gearbeitet haben, mussten nach Hause, weil sie beim Erdbeben Angehörige verloren haben. Wir bleiben hier, setzen unsere Flagge auf Halbmast und werden für weitere 7 Tage trauern und unsere geplanten Aktivitäten erst in der nächsten Woche aufnehmen. In der Mailänder Innenstadt spielen sich gleichzeitig ganz andere Szenen ab. Globalisierungsgegner und Expo-Kritiker liefern sich Straßenschlachten mit Ordnungskräften. Fensterscheiben wurden zerstört, die Polizei setzte Wasserwerfer ein.
Tilman Kleinjung berichtete. Eine Batterie mit Strom für den ganzen Haushalt. Das könnte die Energieversorgung weltweit revolutionieren, wenn sich die Neuerung des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla am Markt tatsächlich durchsetzt. Denn dann würden ganze Stromversorgungsnetze überflüssig werden. Aus Los Angeles, Wolfgang Stufelesser.
Firmenchef Elon Musk hatte Teslas Designzentrum in einem Hangar im Süden von Los Angeles wieder mal zu einer großen Bühne umgestalten lassen, hatte hunderte Besitzer des hauseigenen Elektroautos eingeladen und konnte sich so schon mal darauf verlassen, dass das Publikum an seinen Lippen hing. Dann zeigte er seine Vision von einer Welt, die ohne fossile Energieträger auskommt, nur mit Sonnen- und Windenergie. Es gäbe aber noch keine gute Lösung, diese Energie zu speichern.
The issue with existing batteries is that they suck, okay? They're really horrible.
Das Problem mit den Batterien sei, dass sie nichts taugten. Sie seien unzuverlässig, hässlich und teuer. Und da kommt Tesla ins Spiel. Tesla investiert gerade umgerechnet fast 4,5 Milliarden Euro in eine sogenannte Gigafactory im US-Bundesstaat Nevada. Dort sollen ab 2017 Batterien in großen Stückzahlen gefertigt werden. Powerwall heißt das System, das die Tesla-Batterietechnik ins Haus bringen soll. Die 100 Kilo schwere Großbatterie hängt an der Wand und erinnert an einen gut designten Wandschrank, etwa 1,30 Meter hoch, 90 Zentimeter breit und 20 Zentimeter tief. Man könne sich die Farbe des Akkus aussuchen und er sehe aus wie eine Skulptur, schwärmte Musk. Umgerechnet 3.100 Euro soll der Heimakku kosten. Der Preis könnte durch staatliche Zuschüsse oder Verträge mit Energieversorgern noch gemindert werden. Die Investition lohne sich, erklärt Musk. Wer Solarzellen auf dem Dach habe, könne mit deren Strom nun tagsüber den Akku laden und dann auch nachts darauf zugreifen. Mit so einem Akku an der Wand kann einem auch ein mehrstündiger Stromausfall egal sein. Die Powerwall speichert mit ihren 10 Kilowattstunden gut 4/5 des Tagesbedarfs einer vierköpfigen Familie. Wer mehr braucht, kann bis zu 9 Geräte zusammenschalten. Noch in diesem Sommer will Tesla die ersten Modelle ausliefern. Zunächst in den USA, später im Jahr auch in Deutschland.
Wolfgang Stufelesser aus Los Angeles. Und damit zum Sport am heutigen Mai-Feiertag. Viel ist da ja nicht heute passiert. Sieht man mal vom DFB-Pokalfinale der Frauen ab, oder, Thorsten Hefland?
Ja, das ist das einzige aktuelle Ereignis momentan. Das DFB-Pokalfinale der Männer zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund, das findet erst am 30. Mai statt. Heute können die Frauen des VfL schon mal vorlegen und den Pott holen. Sieht sehr gut aus aktuell. In Köln läuft das Pokalfinale zwischen Wolfsburg und Turbine Potsdam. Sind gespielt zu 81 Minuten. 3:0 führt der VfL Wolfsburg schon. Es ist die Neuauflage des Endspiels von vor 2 Jahren. Damals gewann auch der VfL Marc Eschweiler.
9 Minuten noch, dann darf sich der VfL Wolfsburg zum 2. Mal in der Vereinsgeschichte als DFB-Pokalsieger im Frauenfußball feiern lassen. 3:0 steht's nach 82 Minuten für den Favoriten, für den aktuellen deutschen Meister, für den Bundesliga-Spitzenreiter, für den VfL Wolfsburg. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber insgesamt natürlich absolut verdient. 60 Minuten lang war das ein Spiel auf Augenhöhe, aber seitdem dominiert dann doch hier die spielerisch bessere Mannschaft der VfL Wolfsburg das Geschehen. Und sie haben einfach mit Alexandra Popp und Martina Müller 2 Ausnahmespielerinnen in der Offensive. Die kann man nicht verteidigen. Jetzt Wolfsburg wieder auf dem Weg zum 4:0. Lena Gößling ganz frei im Strafraum. Immer noch Gößling, schippt den Ball in die Mitte. Auf Popp, die rutscht rein. Aber trifft den Ball nicht voll. Und deswegen geht er knapp am Tor vorbei. 4:0 wäre auch des Guten echt zu viel gewesen für die tapferen Potsdamerinnen, die sich hier wacker gewehrt haben. Aber letztendlich muss man sagen, die spielerische Klasse hat sich hier in diesem Finale durchgesetzt. Martina Müller 2-mal in der 13. und in der 61. Minute per Foul-Elfmeter erfolgreich. Und Alexandra Popp dann eben in der 71. Minute mit einer feinen Einzelaktion zum 3:0. Spätestens da war klar, da geht nichts mehr für Potsdam, die hier und da in der zweiten Halbzeit mal eine Torchance hatten. Aber so wirklich zwingend war es dann nicht vor dem gegnerischen Tor. Potsdam wird also zum 3. Mal seit 2010 hier ein Finale in Köln verlieren. Das ist bitter. Andersrum für die Wölfinnen, der 2. Sieg im 2. Finale. 2:13 und 2:15. Wolfsburg führt mit 3:0.
Soweit Marc Eschweiler live aus Köln. Das Endergebnis, also die Vollzugsmeldung, erfahren Sie dann in den Nachrichten hier auf NDR Info und WDR 5. In der Bundesliga der Männer wird wegen des Mai-Feiertags heute nicht gespielt. Der 31. Spieltag, der beginnt demnach erst morgen. Highlight aus norddeutscher Sicht, das Niedersachsen-Duell zwischen Wolfsburg und Hannover. Highlight aus westdeutscher Sicht ist sicher die Partie Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Ansonsten war an diesem Tag der Arbeit nicht viel los im Profisport. Beim Tennisturnier in München sollte eigentlich gespielt werden, da es aber den ganzen Tag geregnet hat, wurden sämtliche Viertelfinalspiele abgesagt und auf morgen verschoben. Und bei der Tischtennis-WM in China sind Patrick Franziska und Timo Boll ins Viertelfinale eingezogen.
Soweit der Sport im Echo des Tages mit Thorsten Ifland. Zum Abschluss unserer Sendung müssen wir aber auch nochmal auf die dunkle Seite des Sports blicken. Im niederländischen Renesse nämlich müssen sich seit heute 11 Fans von Schalke 04 verantworten, weil sie bei einer Schlägerei mehrere Polizisten schwer verletzt haben sollen. Wie sich die Sache vor Gericht entwickelte, weiß Ludger Kacmirczak.
Die Angeklagten hätten als Gruppe agiert und müssten sich deshalb auch als Gruppe vor Gericht verantworten, so Staatsanwalt Rob Ramelow. Ungeachtet der individuellen Schuld beantragte er daher für alle 11 Verdächtigen 9 Monate Gefängnis. Wohlbemerkt in deren Abwesenheit. Nach ihrer Entlassung aus der U-Haft vor ein paar Tagen ließen sich die Beschuldigten durch niederländische Anwälte vertreten. Die Attacken der Schalke-Ultras auf Polizisten und Sicherheitskräfte in Renesse bezeichnete Ramelow als aggressiv und feige. Zugleich sprach er von einer gezielten Angriffsstrategie, Psychologie und einstudierten Tritt- und Schlagtechniken. Wir kamen uns vor wie freiwillig, schilderte einer der Polizisten seine Erlebnisse. Er und einige seiner Kollegen fordern insgesamt rund 6.000 Euro an Entschädigungszahlungen. Für die Verteidiger der Angeklagten hingegen, zu denen auch ein Justizvollzugsbeamter aus dem niederrheinischen Geldern gehört, reichen die Beweise für eine Verurteilung nicht aus. Auf Bildern von Überwachungskameras seien die Verdächtigen zwar zu erkennen, aber nicht beim Begehen von Straftaten. Das Urteil des Gerichts soll am 13. Mai verkündet werden.
Und das war das Echo des Tages. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.